Ihr lieben Geschwister, wir wollen uns mit einem Text beschäftigen, und zwar aus dem ersten Petrusbrief, und zwar im vierten Kapitel ab Vers 12 bis zu den Versen 19. Also 1. Petrus 4, Vers 12 bis 19. Da heißt es: Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelt freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christu willen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Daher soll auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Bisher, Herr, der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Ja, mein erster Punkt: heiße Zeiten, worauf müssen wir uns einstellen? Heiße Zeiten, worauf müssen wir uns einstellen? Ja, Paulus schreibt ja diese Zeilen an die Christen in Kleinasien, man würde sagen die heutige Türkei. Und ihr werdet fragen, wie sind diese Christen dorthin gekommen? Nicht freiwillig, ne? Sie wurden zerstreut oder verstreut, wie man das so schön sagt, ne? Nach der Steinigung von Stephanus, ne, gab es dann eine große Christenverfolgung und die Christen sind dann geflohen, ne? Es war für sie keine einfache Situation, überhaupt auch mit diesen ganzen Dingen jetzt klarzukommen, mit diesem Druck, ne? Mit dieser Verfolgung. Manche haben auch einen Arbeitsplatz verloren oder andere haben ihre Immobilie weggenommen bekommen. Oder wieder andere hatten große Einschränkungen, ne? Und mussten viel leiden, hatten Verfolgung, ne? Und konnten das alles nicht verstehen, ne? Oder wie der Petrus hier schreibt, es hat sie befremdet. Befremdet heißt ja, durch etwas Neues überrascht sein, erstaunt sein. Und ich denke, der Text ist so aktuell, ne? Und wenn das auf uns zukommt, ne, wir leben ja noch in guten Zeiten, muss man ja einfach mal so sagen, ne, den Christen wird nicht vieles zugemutet, gerade in unserem Raum, ne? Wir sind ja noch verwöhnt, will ich einfach mal so sagen. Aber die Zeiten können sich ändern, ne? Und manche wollen ja auch nicht über das Leiden der Christen sprechen. Ne? Viele verdrängen das auch. Ne? Mich haben schon Leute auch angesprochen, auch Christen angesprochen. Na, Herr Schmidt, wie wird denn das werden? Wird es mal besser werden? Ne, wir wünschen uns bessere Zeiten. Ne? Ich sage, die Zeiten werden nicht besser werden, ne? Sondern die Schrift sagt uns was anderes. Ne? Und sie sagt uns, und das befremdet ja, ne? Dass das das Normale ist. Dass wir als Christen leiden müssen, dass das das Normale ist. Ne? Für viele nicht einordbar. Ne? Es ist einfach so. Ne? Und die Christen, das ist auch so, wenn man nachliest, auch in der Geschichtsschreibung, sie haben die Welt nicht mehr verstanden. Ne? Manche haben sich auch gefragt, wie kann das sein? Ne? Wir tun doch eigentlich Gutes, ne? Im Staat, helfen unserer Gesellschaft. Ne? Und doch werden wir verfolgt, werden wir bedrängt, ne? Haben wir Druck. Man kann das nicht so richtig einordnen. Und das hat sie eben befremdet. Und wie gut, der Petrus lässt die Christen nicht allein. Und das ist heute wichtig, auch in unseren Gemeinden, dass wir Orientierung geben. Und das fehlt mir manchmal. Es wird keine Orientierung gegeben, was dieses Thema angeht, was auf uns zukommt. Es wird ja oft ausgeblendet. Sicher, man hat diese Sätze endlich liegen lassen. Ne? Solche Sätze, Christsein muss Spaß machen. Ne? Kennt ihr das? Kennt ihr solche Sätze? Da habe ich mich mit manchen auch angelegt. Christsein muss Spaß machen. Wie wollen wir das den Christen in Nordkorea verklingen? Ne? Den 70.000 oder 80.000 Leuten, die dort eingesperrt sind, die dort Schwerstes erleben. Ne? Wir können uns das gar nicht vorstellen, wie es denn geht. Wie wollen wir das ihnen vermitteln? Christsein muss Spaß machen. Das steht in der Bibel nicht drin. Ich finde keinen Spruch, Nicht mal in den Sprüchen, finde ich. Wo man sagt, in Sprüchen kommen ja Sprüche. Nicht mal dort findet man diesen Spruch, weil das ja gar nicht zum Christsein passt. Ne? Wir sind keine Spaßchristen. Mir hat das jetzt auch mal jemand gesagt, ne, Herr Schmidt, ne, wir müssen uns jetzt an ein anderes Christentum gewöhnen. Ich wusste gar nicht, was da gemeint hat. Ne? Er sagt, wir können nicht mal so viel Spaß machen, ne? Nicht mal feiern, nicht mal unsere Feste machen. Ne? Das hätten wir schon immer sein lassen können, weil wir das nicht brauchen. Ne? Und viele verstehen das auch falsch, ne? Was Christsein letztendlich bedeutet. Ja, und der Petrus will den Christen Orientierung geben. Und das brauchen wir, Orientierung. Ne? Und das Wort Gottes hilft uns ja, weil das Wort Gottes die Wahrheit ist. Ne? Das Wort Gottes leitet uns und zeigt uns den Weg und sagt, das ist normalo, ne? Christen und Leid, das ist normalo. Ne? Aber er will nicht bloß Orientierung geben, ne? Denn mit dem Leid ist auch vieles verbunden. Ne? Es gibt ja unterschiedliches Leid, ne? Ist vieles verbunden und zwar, der Petrus will auch trösten. Ne? Er will auch trösten, weil er sieht, das Trostbedürfnis war groß. Ne? Menschen, die leiden müssen, was brauchen sie? Sie brauchen Trost. Ob das Krankheit ist, ne? Oder wie jetzt gerade beim Egmont Bröll, ne? Auch seine Frau, sie brauchen nicht bloß er, auch seine Angehörige, ne? Und Leute, die mit ihm verbunden sind. Was braucht er? Trost. Ne? Viel Trost. Und das ist auch unsere Aufgabe. Und das finde ich gut, ne? Dass da Petrus diese beiden Schienen hat. Einmal, ne? Er will Orientierung geben, ne? Das ist wichtig, und zum anderen, er will Trost geben. Ne? Und in diesem Text steckt auch viel Trost, und Trost brauchen wir alle, alle, die wir hier sitzen. Ne? Ja, und ein nächstes, ne? Wir müssen fast auf jedes Wort schauen, ne? In der Bibel ist wichtig, steht nicht umsonst. Ne? Ich habe mich auch gefragt, wie spricht der Petrus die Christen an? Wie spricht er sie an? Er spricht sie als Geliebte an. Er spricht sie als Geliebte an. Das finde ich wunderbar. Ne? Vielleicht haben sich auch Christen Gedanken gemacht. Ne? Mensch Gott, hast du mich überhaupt noch lieb? Hast du mich überhaupt noch im Blick? Ne? Und es ist wunderbar, ne? Wenn solche Worte gewählt werden. Geliebt, du bist geliebt. Denn man kann ja denken im Leid, ich bin vergessen. Das kann man denken im Leid. Ne? Ich bin vergessen. Niemand interessiert sich für mich. Ne? Du bist nicht vergessen im Leid. Du darfst wissen, Gott ist dir viel näher als sonst, ne? Gerade im Leid. Ne? Du wirst in die Tiefen geführt. Ne? Ich werde nachher noch drauf zu sprechen kommen. Ne? Das gilt ja für alles Leid. Ne? Nicht bloß jetzt vor Verfolgung, sondern auch vor Krankheit. Ne? Petrus spricht sie als Geliebte an, ne? Die vielleicht an der Liebe Gottes auch gezweifelt haben. Ne? Gott, hast du mich überhaupt noch lieb? Hast du mich im Blick? Ne? Gott hat dich lieb, das darfst du wissen. Ne? Und gerade die Leute, die im Leid sind, hat er besonders lieb. Ne? Ist er ganz eng mit ihm verbunden. Aber wir wissen ja, wie Hiobs Frau reagiert hat. Ne? Kennen wir ja auch. Ne? Hiob war ja schwer angeschlagen, ganz schwer angeschlagen. Ne? Mit seiner Krankheit. Ne? Und was sagt die Frau? Sie kommt mit verachteten Worten. Ne? Wenn man das nachliest in Hiob 2, Vers 9. Hältst du immer noch fest an der Tadellosigkeit? Sag dich los von Gott und stirb. Sag dich los von Gott und stirb. Das ist keine Hilfe. Ne? Wir dürfen uns im Leid nicht von Gott lossagen. Mir hat auch jemand mal am Telefon gesagt, hat seine Not beschrieben. Und er sagte mir so im Schlusssatz, es hat sowieso keinen Zweck mehr, ich höre auf mit Gott. Ne? Also ich will von Gott nicht mehr wissen, ich gebe Gott auf. Und er sagt zu ihm, hör zu, da machst du den größten Fehler deines Lebens. Was du mit Gott alles wegschmeißt, du schmeißt alles weg. Alles wegschmeißt du. Und vor allem auch den Trost. Ne? Und den brauchen wir. Ja, aber wie gesagt, ne, die Christen konnten die Situation nicht einordnen. Und deshalb will der Paulus, ach der Petrus, ne, der Paulus hat es ja auch gemacht, ne, er hat ihnen Hilfe gegeben. Ne? Das ist kein Regiefehler Gottes, dass Christen Leid, Verfolgung erfahren müssen. Leiden ist der Normalfall. Ne? Und wir erleben das ja in vielen Ländern, über 50 Ländern, ne, ist größte Christenverfolgung. Ne? Müssen Christen unsagliches Leid aushalten. Ne? Und wir wissen ja auch, die Leidenserwartung findet ja auch in Jesu Worten wieder. Ne, wie es heißt in Johannes 15, Vers 18, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Euch passiert Gleiches, ne, was mir passiert ist. Ne? Oder ebenso die Ermahnung an Timotheus. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. 2. Timotheus 3, Vers 12. Die werden Verfolgung erleiden, die gottesfürchtig sind. Ne? Die Gott ernst nehmen, ne? Die kriegen Schwierigkeiten, das ist doch so. Und du kriegst auch Schwierigkeiten in den Gemeinden, das ist so. Ne? Die gottesfürchtig leben. Und dann die Warnung des Apostel Johannes in 1. Johannes 3, Vers 13. Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Ist so, verwundert euch nicht. Ne, wir passen ja auch nicht zur Welt. Und im 1. Petrusbrief, gleich im 1. Kapitel, wie bezeichnet er dort die Christen? Ne, wie bezeichnet er sie? Als auserwählte Fremdlinge. Ne? Und ein Fremdling, ne, da passt nicht in diese Welt. Ne, da will der Petrus sagen, wir haben bloß eine Durchgangsstation. Unsere Erde ist nur Durchgangsstation. Wir sind Fremdlinge in dieser Welt. Wir passen nicht dieser Welt. Ne? Und deshalb wollen ja auch viele die Christen loshaben. Wollen die Christen loshaben, weil wir nicht in diese Welt passen. Und dann auch das Nächste. Ne? Da gibt es ja einige Bibelstellen dazu. Die Konfrontation mit der Sünde und der Welt bringt für Christen oftmals Leiden mit sich, die zu den verheißenen Kosten der Jüngerschaft gehören. Ne? Wenn ihr die Menschen darauf hinweist, ne, das, was du machst, das ist vor Gott nicht in Ordnung, das ist Sünde, dann wirst du Schwierigkeiten bekommen. Oder wenn du die Sünde ansprichst. Ne? Ich wurde mal angegangen, das war bei Diepoldiswalde, ich hatte dort eine Kinderwoche und da hat mich meine Katechetin angegangen. Ich habe über das Menschenbild gesprochen. Ne? Wer ist der Mensch? Das ist ja wichtig, ne? Zu wissen, wer er ist. Ne? Und da habe ich auch über Sünde gesprochen, ne? Und dass wir Sünder sind, ne? Und dass wir da auch Hilfe brauchen und dass der Herr Jesus uns da auch hilft, dafür gestorben ist. Und da hat mich die Katechetin dann unterbrochen. Sagt der Herr Schmidt, da kann ich nicht mit Ihnen mitgehen. Der Mensch ist gut. Der Mensch ist gut. Könnt ihr jetzt alle heimgehen? Kann man jetzt das gleich Schluss machen? Ne? Der Mensch ist gut. Und ich habe ja dann darauf geantwortet, sag, ich sehe was anderes. Ne, wenn ich mich schon persönlich angucke. Ne? Wenn ich mich selber angucke. Ne? Wenn ich in den Spiegel hineingucke, wer ich bin. Ne? Ich bin ein Sünder. Ne? Und gerade auch der Paulus, ne? Der hat gesagt, ne, ich kann viel haben, ich kann wenig haben. Das ist überhaupt nicht mein Problem. Ne? Viel und wenig, das ist nicht mein Problem. Aber was mir zu schaffen macht, ist die Sünde die Schuld. Es ist ja wichtig, dass wir das ansprechen. Und wenn wir das nicht ansprechen, wozu müssen wir dann zum Herrn Jesus einladen? Ne? Dann kann man das Kreuz abnehmen. Aber deshalb gibt es auch viel Leid, weil man auch diese Dinge ansprechen. Ne? Weil Christen die Wahrheit sagen. Und wir die Wahrheit weitergeben. Ich werde nachher nochmal darauf zu sprechen kommen. Und dann Jesu Worte, dass niemand einen Turm baut oder einen Krieg führt, ohne über die Kosten nachzudenken, beinhalten die Aufforderung, dass man zuerst die Kosten überschlagen sollte. Das kann man nachlesen in Lukas 14, Vers 28 bis 32. Ne? Christsein kostet etwas. Und man kann nicht solche Sätze sagen, wie bei manchen Evangelisationen schon zu hören war, ne, komm zu Jesus, es wird alles gut. Hat uns das da Jesus versprochen, es wird alles gut? Ne, du wirst Leid haben, wenn du zu Jesus kommst. Ne? Bei mir war mal ein junger Mann in der Seelsorge gewesen. Ne, der ist zum Glauben gekommen und ein Jahr später ist er zu mir gekommen und da hat er gesagt, Christfried, ich habe mir mein Christsein völlig anders vorgestellt. Sag, wie hast du denn das vorgestellt? Ne, dass alles gut wird, dass alles Paletti ist, dass es läuft, ne? Ne? Aber ich habe Schwierigkeiten auf Arbeit. Ne? Ich habe dort Schwierigkeiten. Warum hat er Schwierigkeiten? Hat mir das auch erzählt. Warum hast du denn die Schwierigkeiten? Weil er plötzlich keinen Beschiss mehr macht. Weißt du? Und wenn der Chef nicht da ist, arbeitet er plötzlich. Hat er vorher nicht gemacht. Ne? Wenn der Chef fort war, ne, haben sie nicht mehr gearbeitet, die Arbeiter. Wenn der Chef kam, haben sie wieder gearbeitet. Das kann ich nicht machen als Christ. Ich gehöre jetzt zum Herrn. Ich bin dem Herrn verantwortlich. Ne? Wenn der Chef nicht schon nicht da ist, auch der Herr sieht's. Weißt du? Der Herr sieht's. Ne? Und deshalb hat er auch Schwierigkeiten gekriegt. Ne? Christsein kostet etwas. Ne? Es gibt kein billiges Christentum. Wer ein billiges Christentum verschachert oder weitergibt, Da macht sich wirklich schuldig. Christsein kostet irgendetwas. Und es wird noch mehr kosten. Je gottloser die Welt wird, desto mehr werden wir auch in Frage gestellt. Es ist so. Und Christsein kann sogar das irdische Leben kosten. Siehe Stephanus, wenn wir das nachlesen, in der Apostelgeschichte 6, Apostelgeschichte 7, Apostelgeschichte 8. Er hat dort die Wahrheit gesagt und wie sie dann ihn fertig gemacht waren, kaputt gemacht haben, gesteinigt haben. Christsein kostet sogar das irdische Leben. Und man fragt sich schon, welchen Sinn hat denn das Leiden? Schon in dem, wie Petrus das Leiden benennt, steckt aber eine Sinngebung. Er spricht vom Leiden als Hitze, Feuerglut, Feuerprobe. Jetzt kommt er auf uns zu sprechen. Er spricht vom Leiden als Hitze, Feuerglut, Feuerprobe. 1. Petrus 1, Vers 6. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Oder 1. Petrus 1, Vers 7. Damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde, als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Das Leiden ist wie ein Schmelzofen, in dem das reine Gold herausgeschmolzen wird. So ist das Leiden ein Geschehen, in dem alles Halbe, Unechte, alles Beigemengte und Fleischliche im Leben des Christen weggebrannt wird. Ist so. Im Leiden wird plötzlich nur noch das Wichtigste wichtig. Ich sage es einfach mal so. Nur noch das Wichtigste. Vieles fällt dann einfach weg, ist nicht wichtig. Ich hatte ein Ehepaar aus Kasachstan zum Praktikum bei mir an der Zweigstelle. Kann ich mich noch gut daran erinnern. Und wir waren viel unterwegs. Benjamin, du kennst ja auch einen Juri. Und wir haben über vieles gesprochen, auch wenn wir im Auto zusammensaßen. Und der Juri hat mir dann auch gesagt, Christian, ich komme hier mit den Christen nicht so richtig mit, mit manchen. Was da alles wichtig ist bei uns Christen, das gibt es bei uns überhaupt nicht. Da fehlt vieles weg. Und deshalb müssen wir auch ins Leiden hineingeführt werden, dass uns viele Dinge einfach wegfallen. Diese ganzen Belanglosigkeiten. Und die Wichtigtuerei, auch unter Christen, ist ihm auch aufgefallen. Und das fällt dann alles weg. Deshalb führt uns der Herr ins Leiden, wo wirklich das Wichtigste wichtig wird. Wo wir auch reifen, unser Leben im Leid bekommt Qualität. Es ist so. Das Leiden ist wie ein Schmelzofen, in dem das reine Gold herausgeschmolzen wird. Was muss der Herr bei uns wegbrennen? Was ist unecht? Was ist beigemengt? Was ist fleischlich? Was ist oberflächlich? Also, das war der erste Punkt. Heiße Zeiten, worauf müssen wir uns einstellen? Mein zweiter Punkt, im Leiden freuen. Was begründet die Freude? Im Leiden freuen, was begründet die Freude? Da haben viele schon Schwierigkeiten mit der Überschrift. Das passt überhaupt nicht zusammen, das ist ein Paradoxon. Leiden und freuen. Aber der Petrus spricht hier von zwei Gründen zur Freude. Einmal, die Schwierigkeiten stellen nicht die Gemeinschaft mit Jesus in Frage. Sondern im Leiden sind wir eng mit dem Herrn verbunden. Er ist in uns und mit uns. Und im Leiden sind wir, wie gesagt, mit dem Herrn eng verbunden. Wir haben Anteil an der Lebensgemeinschaft mit ihm. Und das Leiden gibt uns Teil am Leiden Jesu Christi. Und Jesus leidet mit den Seinen. Und da Jesus nimmt jedes Leiden von uns, jede Verfolgung, die wir haben, nimmt er für sich persönlich. Was hat er zum Saul gesagt? Saul, Saul, was verfolgst du mich? Das heißt, wenn jemand angegriffen wird, wenn jemand als Christ verfolgt wird, dann trifft ihn das persönlich. Dann greifen wir auch dem Herrn an. Wir merken, der Herr Jesus leidet mit. Wir sind eng mit ihm in der Gemeinschaft verbunden. Und das finde ich so gut. Wenn manche sagen, ja, warum leiden? Ja, warum muss ich denn leiden? Ich habe das mal in einem Buch gelesen, wo auch jemand schrieb, wie gut, dass ich in das Leiden hineingeführt worden bin. Da bin ich enger zum Herrn geführt worden. Und auch in die Gemeinschaft hineingeführt. Ja, das Leiden schließt uns mit dem Leiden Christi zusammen. So auch mit seiner Herrlichkeit. Und wer diesen Blick gewonnen hat, kann sich als Christ sogar im Leiden freuen. Und das Leiden stärkt natürlich auch die Vorfreude. Die Vorfreude auf dem Himmel, auch auf die Herrlichkeit, wo es kein Leid, keinen Schmerz, keine Tränen mehr gibt. Wenn wir mit Christus leiden, werden wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Das ist unsere Zukunft, ne? Und das ist jetzt schon jubelnde Vorfreude. Und das lehrt uns zu sagen, in dir ist Freude in allem Leide. Und wenn wir den Stephanus anschauen, ne, wo er da gesteinigt worden ist, ja, was hat er gemacht? Ich lese uns da mal vor aus dem 7. Kapitel in der Apostelgeschichte, ab Vers 54. Als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Der Hohe Rat, ne? Er aber, der Stephanus, voll heiligen Geistes, blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. So konnte das der Stephanus aushalten und ertragen. Also Leiden hat zwei Gründe für die Freude. Einmal, wir sind mit dem Herrn verbunden und wir dürfen auf ihn schauen, auf seine Herrlichkeit und auch auf den Himmel, auf das, was uns mal erwartet, wo es keine Tränen mehr gibt, wo es kein Leid mehr gibt, wo das alles beendet ist. Also ist das die Freude berechtigt, ja, sie ist begründet. Der Petrus hilft uns daher. Drittens, überraschende Glückwünsche, können wir sie annehmen? Vers 14 haben wir ja gelesen, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werden, glücklich seid ihr. Petrus greift das Wort Jesu aus den Seligpreisungen auf, aus Matthäus 5, Vers 11 bis 12. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden Übles gegen euch. Wenn sie damit lügen, seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor Gott gewesen sind. Ich habe mich auch gefragt, ist das nicht übertrieben? Müsste man nicht die Christen in Verfolgung bedauern, unser Mitleid ausdrücken? Wegen Jesus beschimpft zu werden, das ist ja kein Spaß. Ich habe mich auch gefragt, was heißt schmähen? Schmähen, das sind Beleidigungen oder Misstrauen durch Worte oder ganz bestimmte Art von Beleidigung um des Namens Christi willen, gehasst werden. Oder es kann so weit gehen, wie es im Urtext dann auch steht, den Christen wird ihre Daseinsberechtigung in der Gesellschaft abgesprochen. Du gehörst nicht mehr zu uns. Die Gründe sind nicht neu. Also schmähen. Der römische Geschichtsschreiber Tacitus hat 116, 117 nach Christus in seinen Annalen beschrieben, dass der Kaiser Nero nach dem Brand Roms im Jahre 64 nach Christus die Christen beschuldigt hat. Sie wurden vor Gericht aber nicht nur der Brandstiftung beschuldigt. Die Anklage lautete Otium generis humani. Das heißt Hass auf das Menschengeschlecht. Wieso? Sie haben die Menschen schlecht gemacht. Die Christen machen die Menschen schlecht. Sie haben behauptet, dass alle Menschen Sünder und Rebellen gegen Gott sind und dass sie nur durch Jesus vor Gottes Verurteilung zur ewigen Verdammnis gerettet werden können. Und dieser Vorwurf wird bis heute gegen uns erhoben. Und der selbstbestimmte Mensch, lässt sich ja sowieso nicht sagen, er glaubt, dass er ein guter Mensch ist und auf den richtigen Weg ist. Davon sind die ganzen Menschen oder viele Menschen überzeugt. Aber sie leben damit einer Lüge und brauchen deshalb auch den Herrn Jesus nicht. Aber das wird uns vorgeworfen. Gerade die Leute, die das auch Prediger, Pfarrer oder Verkündiger, die das klar ansprechen, die werden diffamiert. Aber warum wird diesen Christen gratuliert, habe ich mich auch gefragt. Gratuliert. Gratulieren ist etwas Schönes. Das nehmen wir gerne entgegen. Eine Gratulation, das haben wir gerne. Das ist so. Weil sie trotz Leiden, Schmähung und Verfolgung gesegnete Leute sind. Sie besitzen einen großen geistlichen Reichtum. Wisst ihr warum? Der Geist der Herrlichkeit, davon schreibt hier der Petrus, ruht auf ihm. Der Heilige Geist ist ihr Begleiter. Und für diese Christen ist klar, ne? Wie das so erleben. Ne? Wir sind auf der richtigen Seite. Ne? Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir gehören dem Herrn und sind seine Kinder. Inmitten der Schmach um des Messias willen können gläubige Menschen Freude und Glück erfahren. Und das Wunderbare an der Seligpreisung ist, es wird immer begründet, warum wir selig sein können. Immer begründet. Es gibt immer eine Zusage. Habt ihr das mal festgestellt? Es gibt immer eine Zusage. So endet jeder Satz mit einer Zusage. Und wovon leben wir? Wovon leben wir? Wir leben von Zusagen. Nichts anderes. Ne? Und wir brauchen die Zusagen aus dem Wort. Und für wem gibt es eine Zusage? Wenn wir die Seligpreisung hernehmen, für die geistig Armen. Sind wir nicht oft geistlich arm? Für die Trauernden. Ich kenne viele Leute, die trauern, die jetzt in der Trauer sind. Wo der Herr auch für die Trauernden Zusagen gibt. Ne? Wir sind ja in verschiedenen Situationen, Lebenssituationen. Das ist der Alltag, ne? Für die geistig Armen, für die Trauernden, für die Sanftmütigen. Oder für die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Ne? Viele suchen die Gerechtigkeit, die nur der Herr geben kann. Ne? Für die Friedfertigen, für die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, für die Verschmähten und Verfolgten, der Herr gibt uns Zusagen. Auch wer sich mal mit der Bergpredigt beschäftigt hat, ne, der darf die Seligpreisung nicht überlesen. Ne? Das ist das Eingangstor. Sonst verstehen wir die ganze Bergpredigt nicht richtig. Und die Seligpreisung sind was ganz Wunderbares. Ich durfte sie ganz neu auch entdecken. Ne? Sind das nicht Wort Zusagen? Und ne, die Menschen, wir alle brauchen Zusagen. Ne? Und es ist wunderbar, dass wir diese Zusagen vom Herrn bekommen. Deshalb dürfen wir das immer wieder lesen. Viertens, unsere Schwachstellen werden andere bei uns fündig. Ich habe mich auch gefragt, warum nimmt das der Petrus da hinein? Warum spricht er das an? Er hätte doch weiter jetzt ziehen können auf seine Linie. Nein, er sagt, das muss ich auch ansprechen. Es gibt auch noch ein anderes Leiden, wo wir schuldig sind. Paulus schreibt, niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder einer, der sich in fremde Dinge einmischt. Die Kritiker greifen uns nicht nur an wegen unserer Botschaft. Das muss man wissen, nicht bloß wegen unserer Botschaft. Sie suchen auch bei uns Schwachstellen. Sie packen uns bei unseren Sünden und bei unseren Versagen. Und ich muss einfach sagen, leider werden sie fündig. Nicht nur bei uns persönlich, auch in den Kirchen, Gemeinden, in den evangelikalen Organisationen oder bei den Missbrauchsfällen katholischer Kirchen. Man könnte das Feld weit spannen. Und ich möchte noch auf eine andere Sache zu sprechen kommen. Mörder, Diebe, Übeltäter, das ist klar, wer gemeint ist. Aber es geht um die Christen, die sich vielleicht ist das auch unser Thema, die sich in fremde Dinge einmischen. Was ist gemeint? Wenn man zu allem ungefragt seinen Senf dazu geben muss, den anderen ständig maßregeln, ich muss zu allem eine Meinung haben, Besserwisser sein, ich habe für alles eine Lösung, es gibt Sachen, die gehen mich nichts an. Leiden wir als Übeltäter, Dieb oder als einer, der sich in fremde Dinge einmischt, dann müssen wir uns zu Recht schämen. Der Petrus stellt das hier klar. Aber nicht so, ne? Da bringt gleich das Gegengewicht, ne? Nicht so der Christ oder Christianer. Ne? Das war damals kein Name, mit dem sich die Christen selbst benannten. Es wurde ihnen von außen gegeben, zuerst in Antiochien. Kann man nachlesen in Apostelgeschichte 11. Ist das nicht ein wunderbarer Name, den wir haben? Christ? Ich war mal bei Behörden und da hinter der Glasscheibe saß, ich sag's einfach mal so, da gab es noch kein Corona. Da las nochmal meinen Namen durch, Christfried Schmidt, dann las er nochmal. Da sagt er, Sie müssen doch Christ sein. Oder deine Eltern, ne? Jemand anders hat mir mal gesagt, Christfried, deine Eltern waren ja gläubig bestimmt, ne? Die mir den Namen gegeben haben. Ne? Hast du deinen Namen weg? Ne? Ist doch ein schöner Name, oder? Christfried ist ein schöner Name? Seid ihr einverstanden? Hast du Jörg gesagt, gleich ja. Ne? Haben wir das auch mal geklärt. Ne? Aber noch ein schöner Name ist Christ. Wir haben zwei Namen. Habt ihr das mal festgestellt? Wir haben zwei Namen. Ein Namen, den uns die Eltern gegeben haben. Manche Eltern geben ja den Kindern Namen, dass die damit leben können. Ist eine andere Geschichte. Ne? Aber wir haben auch einen Namen vom Herrn, ne? Der ein Herr eingeführt hat, Christ. Und dieser Name, ne, zeigt sofort an, in welche Familie wir gehören. Ne? In die Familie Christus, ne? In die Familie des Herrn. Wunderbar. Ne? Es ist ein guter Name. Ein guter Name ist dies trotzdem, denn er hält das Kernstück des Evangeliums öffentlich im Bewusstsein. Nochmal, ein guter Name ist dies trotzdem, denn er hält das Kernstück des Evangeliums öffentlich im Bewusstsein. Christen folgen Christus nach, dem König Gottes, dem Heiland der Welt. Und wer als Christ lebt und leidet, ehrt Jesus Christus. Und deshalb brauchen wir uns nicht zu schämen, Christ zu sein. Ist es nicht wunderbar? Fünftens, Gottes Gericht am eigenen Hause, was soll es bewirken? Im Vers 17 ist vom Gericht am eigenen Hause die Rede. Ja, die Zeit ist da, die Verfolgung sind auch ein Gericht über das Haus Gottes. Und diese läutern nämlich seine Heiligen und scheiden die Unechten von den Echten. Sträuben wir uns daher nicht gegen das Feuer der Verfolgung, denn es dient dazu, die Wohnung Gottes zu reinigen, sodass Gott noch unter uns bleiben kann. Und es dient dazu, den Heiligen Gottes würdig zu machen. Kann man nachlesen in 2. Thessalonicher 1, Vers 11. Indem er sie reinigt, sodass er zum Hause Gottes packt. Gott rettet den Gerechten durch diese gottlose Welt hindurch. Noch eine Anmerkung. Bevor der Herr Jesus Johannes die kommenden Gerichte über die Ungläubigen enthüllt, Offenbarung 4 bis 20, enthüllt er ihm den Sendschreiben, das Gericht über das Haus Gottes. Das haben wir ja in Offenbarung 2, Vers 3. Denn dieses wird zuerst gerichtet, danach die Welt. Und wenn wir die Sendschreiben lesen, dann endet jeder Brief mit dem Satz, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Was sollen wir hören? Wo sind unsere blinden Flecken, unsere unbekannten Sünden? Wo herrschen Heuchelei oder sogar Lüge? Wo wird Habgier und Gier gedammt als Sparsamkeit? Wo legen wir anderen Lasten auf, die wir selbst nicht tragen? Wo verwechseln wir unsere Gewohnheiten und Traditionen mit Gottes Willen? Wo bestimmen Rivalität, Geltungssucht und Unversöhnlichkeit unsere Gemeinde? Haben wir das rettende Evangelium den Menschen weitergesagt oder nur unser eigenes Gemeindeleben genossen und gepflegt? Der Herr muss viel Mühe aufwenden, um uns zu retten. Das steht auch hier. Und Vers 19, darum sollen auch die, die da nach dem Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen, als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Und der treue Schöpfer hat am Kreuz von Jesus eine Müllkippe für allen Dreck unseres Lebens geschaffen. Lasst uns dort unsere Sünden bekennen und um Vergebung bitten. So befehlen wir unsere Seelen dem treuen Schöpfer an. Von dort lasst uns dann weitergehen und Gutes tun. Und was Besseres kann man gar nicht tun, als unsere Seelen dem Herrn anvertrauen, unser Leben in seine Hand zu legen. Noch einmal die Punkte, worüber haben wir heute geredet. Heiße Zeiten, worauf müssen wir uns einstellen? Leid wird normal sein, Verfolgung wird normal sein, aber dürfen uns im Leiden freuen. Der Petrus begründet uns die Freude. Einmal, dass wir mit dem Herrn verbunden sind im Leiden und auch im Blick auf die Herrlichkeit, das dürfen wir schauen. Dann die überraschenden Glückwünsche, die dürfen wir gern annehmen. Und die Glückwünsche sind ja mit Zusagen verbunden. Ich spreche ja nicht einfach Glückwunsch aus, ich sage nicht einfach, ich gratuliere dir, Punkt. Zu was gratulierst du mir? Und da ist für allen etwas dabei. Für die, die geschmäht werden, für die, die trauern, für denen es nicht gut geht. Für allen ist etwas dabei. Unsere Schwachstellen, und ich denke, das müssen wir auch ernst nehmen und darauf aufpassen, Herr, dass wir gottesfürchtig leben. Die anderen werden ganz schnell bei uns fündig. Und dann gibt es ja Leid, das nicht sein muss. Aber wir müssen auch wissen, Gottes Gericht fängt zuerst an unserem Hause an, um uns zu reinigen, zu läutern. Deshalb tut er das. Und da müssen wir auch Gott ernst nehmen. Er will uns letztendlich helfen Und er will auch, dass wir immer wieder Gott ähnlicher werden. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Lasst uns miteinander beten. Himmlischer Vater, hab ganz herzlich Dank für dieses dein Wort, Herr. Hab Dank für die Hilfe, die du uns auch aus deinem Wort wieder gegeben hast, Herr. Das Thema war ja Leiden. Und wir müssen uns auf Leiden einstellen, Herr. Weil du leiden musstest, so müssen auch wir leiden. Aber wir sind im Leiden nicht allein. Denn du bist bei uns. Und es ist gut zu wissen, Herr, dass wir dich haben, Herr. Und das Leiden zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind, Herr. Hab Dank für dein Wort, was du uns heute gegeben hast, auch für die Zusagen. Wir dürfen sie annehmen, Herr. Ja, wir dürfen die Gratulation annehmen, Herr. Wie wunderbar. Gut, dass wir dich haben. Und Herr, schenk's auch, dass wir uns ganz neu wieder nach dir ausrichten. Auch heute von dieser Stunde her. Amen.